bitte, seid mutiger. Man hat ja nur das eine Leben. Ich komme nicht mit Mut dann beim nächsten Leben auf die Welt.
Herzlich willkommen zu Rückblick, der Podcast für mehr Freude im Arbeitsleben. Werde inspiriert von Menschen, die ihr Arbeitsleben Revue passieren lassen. Mein Name ist Marie Mayer-Magdl und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Das ist eine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Gewalt oder Tod.
Ich freue mich, dass ich heute wieder zu Hause eingeladen wurde für ein Interviewgespräch. Magst du dich einfach mal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin die Margareta Mallet, von Beruf Psychotherapeutin und im Sozialmanagement tätig. In der Zwischenzeit mehr oder weniger in Pension, aber immer noch zu unterschiedlichen Themen gefragt und halte auch gerne noch Vorträge, wenn ich angefragt werde, und habe noch einige wenige Klienten. Aber ansonsten genieße ich einfach die viele schöne Zeit, die man hat, wenn man ein Pensionistin ist.
Sehr schön, vielen Dank. Bist du in dein Arbeitsleben gestartet?
Mein Arbeitsleben gestartet? Ich muss sagen, ich habe das große Glück gehabt, sehr früh zu wissen, wo meine Interessen liegen und was mich wirklich reizen würde zu studieren, wo ich mich irgendwann einmal beruflich sehe. Und es ist eigentlich dann nach der Matura nicht so direkt in diese Richtung gegangen, sondern wie halt mit meiner Generation sehr oft, Mann und Kinder. Mhm. Und das hat sozusagen den Umweg auch bedeutet. Und ich habe vorher habe ich schon mit Psychologie angefangen zu studieren, musste es dann unterbrechen durch die Kinder. Und noch einmal ein Stückchen weiter gemacht an der Uni nach der Nadia. Und dann habe ich aber meinen Sohn Masen auf die Welt gebracht. Und der ist behindert und hat daher sehr, sehr viel Zeit und Fürsorge und Kümmern gebraucht in der Zeit, so dass ich wirklich dann 10 Jahre mehr oder weniger in dem Bereich nicht weiter tun konnte. Mhm. Und ich habe mich aber immer in so quasi autodidaktisch weitergebildet, das Lesen und auch durch seine Behinderung bin ich sehr viel mit Medizinern und Physiotherapeuten und allen möglichen Institutionen auch in Kontakt gekommen und habe dadurch aber auch immer wieder gleich gemerkt, wo fehlt's, ja?
Ja.
Was brauchen Sie denn noch? Und auch wenn man zu der Zeit so quasi sich bemüht hat, auch Menschen mit Behinderungen, ich meine, das ist jetzt 50 Jahre her, ja, das Bestmögliche oder Ideale anzutun, aber es klingt fast ein bisschen so.
Anzubieten vielleicht.
Aber meine Erfahrungen haben mir dann immer wieder gelehrt. Nein, vertrau auf deinen gesunden Menschenverstand. Mhm. Schau, hör und sieh, ja. Und dadurch habe ich dann auch mich sehr bald einmal mit in dem Bereich engagiert. Ja. Noch mit einer Physiotherapeutin einen Verein gegründet, wo mir der erste integrative Kindergarten, der erste integrative, so mit den Kindern mitgegangen, ja, integrative Schule und dergleichen.
Das hast du in Wien schon initiiert.
Ja, ja, ja. Und in dem Verein, der ist dann irrsinnig schnell gewachsen, weil das eine Spezialtherapie ist für Spastiker, also Zerebralparese, Menschen mit Zerebralparese und wirklich die super Therapie. Das heißt, viele Ärzte haben gesagt, der wird nie gehen können und dann wird dies und jenes nicht können und so weiter. Und der Maß ist mit 4 Jahren gegangen, ja. Da haben wir schon Stehbrett und Rollstuhl und alle Möglichkeiten. Nein, der Maß hat es geschafft, mit 4 Jahren zu gehen. Aber wirklich mit dieser Therapie und Logotherapie und Musik und, also, ich habe mir gedacht, so, und jetzt tue alles für, damit er so gut wie möglich alleine sein Leben meistern kann.
Ja.
Und es kommt nicht nur ihm, sondern auch mir genauso zugute. Das war sozusagen dieser beidseitige Effekt. Und das war sehr, sehr sinnvoll, muss ich sagen, ja. Auf der Logopädie, er konnte dann reden, die Logopädin da drüben war, den Kinderklinik nicht gern gesehen. Bin gleich darüber gehatscht, Physiotherapie gab es dort. Also ich habe mich wirklich um all seine Möglichkeiten zu fördern, gleich einmal gekümmert, sehr, sehr schnell. Dann haben wir auch schon, ja.
Ja.
Da war Frühförderung noch nicht unbedingt das Thema, ja.
Ja.
Und dann habe ich mich mit Ämtern und Behörden abgekämpft und Scheingefechte gemacht und dort auch mich engagiert. Und in dem Bereich bin ich eigentlich bis zum Schluss irgendwo sehr aktiv geblieben. Und habe dann viele Jahre, über 20 Jahre auch eine Tagesgruppe geleitet, also einen Verein Geschäftsführung geleitet. Und ja, den gibt es jetzt noch und funktioniert und alles gut. dann gut übergeben auch und
schön zu hören, wenn man das gründet, oder? Und das sozusagen noch von den nächsten Generationen wieder übernommen wird und weitergeführt wird.
Ja. Und ich war immer der Meinung, small is beautiful. Weil ich immer gesagt, wir schon auch vom Fonds Soziales Wien die Möglichkeit angeboten kriegt, ja, macht's mehr, ihr seid's gut, ihr macht's Therapie, also Physiotherapie plus die kognitive Förderung und dergleichen Dinge. Also, und es hat keine anderen Institutionen gegeben, wo die Physiotherapie inkludiert waren, also Mobilitätstraining sozusagen. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist eine gute Größe. 60 Leute sind eine ideale Größe. Jeder kennt jeden, die Betreuer können sich und so weiter. Alles, was größer wird, das verliert eine gewisse Form der Atmosphäre. Ja?
Ja.
Wunderschön, wenn's die anderen so machen, ist ihre Entscheidung. Aber für mich war das immer so quasi, small is beautiful. Man kann das gut überblicken, man erkennt noch die Zusammenhänge, man kann die persönlichen Beziehungen auch mit den sogenannten Klienten untereinander und miteinander und so weiter. Ja,
da kennt jeder noch jeden. Es ist ein bisschen wie eine Dorfgemeinschaft,
ja,
oder?
Ja, 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 ja.
Es ist nicht zu klein, aber es ist auch nicht zu groß, dass man sich gar nicht mehr kennt,
genau.
Und dass Anonymität dann da
und
ist.
Ich habe nach wie vor Mitarbeiter, die ihr Leben lang bei uns im Verein geblieben sind. Ja. Und das ist einfach schon ein Zeichen, ja, von einer hohen Qualität und Vertrauen auch und dass diese Verantwortung auch miteinander getragen wird. Das ist das Wesentliche, ja. Nicht, dass du als Boss hergehst und den anderen den Eindruck gibst, ich schaffe an und ihr sagst was, sondern tragt's mit, tragt's mit. Überlegt's euch selber. Denkt's nach, was könnte man denn besser machen? Und das würde ich als Boss oder Chefin jedem empfehlen, der so eine Leitungsfunktion überhaupt und die Verantwortung dafür trägt, weil sonst alleine ist es idiotisch, ja, wenn man die Illusion hat, alleine so etwas besser meistern zu können. Nein, das stimmt so nicht.
Ja, im Team kann man diese Synergieeffekte gut heben, oder? Es ist eins und eins dann nicht zwei, sondern drei, vier oder mehr.
Genau, genau. Der eine kann, der ist besser, der andere kann, der ist besser, der andere kann, der ist besser. Es ist ja viel, viel leichter auch alles miteinander, ja. Ja, dann wöchentlicher oder monatlicher, dann After-Work-Bier oder Wein trinken, ist auch für Psychohygiene so wichtig, ja. Jetzt geht's mir mal schlecht, ich habe die Scheidung oder was weiß ich. Und das lässt sich im Kleinen viel besser meistern, als wenn ihr da, ja. Das ist eigentlich so ein großer Teil gewesen von mir. Und dann ist mein Sohn, ja, ist in die Schule gegangen. Dann habe ich endlich anfangen können wieder mit dem Studium. Also und dann habe ich ein paar Semester gemacht mit der Psychologie. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es das nicht. Es ist interessant und sehr wissenswert, das Wissenschaftliche. Aber ich kriege nichts, kein Handwerk.
Du bist mehr die Praktikerin.
Ich will etwas umgesetzt haben, ja. Und Gott sei Dank ist dann 91 das Psychotherapie-Gesetz in Österreich.
Es war 1991.
91, ja.
Wahnsinn.
Und ich habe vorher schon die Konzession für Lebens- und Sozialberater gemacht und einen Master in NLP und so einiges.
Ja.
Aber dann habe ich gesagt, so, und jetzt sofort. Ich war der mit dem ersten Lehrgang, ja, bin ich dann eingestiegen, habe das gemacht und habe dann so quasi die Psychotherapie-Ausbildung von der Pike auf gemacht. Und, und das war's genau, ja, genau das war's. Was tue ich, wenn jemand etwas schildert? Diagnose ist wichtig, ja,
ja,
aber es ist in erster Linie, wie kann ich den Menschen wirklich möglichst bald und schnell und so helfen?
Ja.
Und das war's dann eigentlich auch. Und Psychotherapie-Ausbildung, parallel habe ich gearbeitet im sozialen Management. Dort habe ich dann auch noch einmal die akademische Diplom gemacht für NGO-Management. Und so viel andere, so Nebenbei-Ausbildungen noch, die man im Laufe der Zeit einfach. Also wenn ich dann meine Zertifikate oder ein Diplom durch, das habe ich ja auch gemacht.
Also du hast die laufend weitergebildet,
ja, weil es mich einfach interessiert hat, ja. Nicht um irgendwie anzugeben oder.
Ja.
Aber was nach wie vor die Situation in Österreich ist, in der Zwischenzeit ist jetzt die Psychotherapie auch an der Uni wird gelehrt, ja. Zu unserer Zeit haben wir schon gesagt, also alle anderen kriegen einen Bempel-Magister für irgendetwas und wir kriegen ein schwindliges Diplom, ja.
Mhm.
Obwohl das Studium sehr lang, sehr intensiv ist und sehr teuer,
ja.
Aber ja, so ist es. Und das ist in Österreich schon etwas, wo ich mir auch manches Mal zurückdenke. Also, wenn du überall den Doktor dazu schreiben hättest können, dann wäre auch einiges schneller oder leichter gewesen, ja.
Mhm.
Aber das war nicht so quasi mein innerer Auftrag, ja. Es wäre eben nach außen hin in der Öffentlichkeit leichter und Ding, ja. Mein Mann ist eh Arzt gewesen, ja.
Sie hat den Status quasi von diesem ganzen Berufsbild einfach erhöht, gell?
Genau.
Und die Wichtigkeit auch dem zugeschrieben.
Genau.
Ja.
Und
oder nicht nur in der Vergangenheit, auch jetzt noch.
Ja, es ist wirklich so. Also, Sie haben gar keinen Doktor, also, weil manche reden einem automatisch mit Doktor an oder sonstiges, ja.
Mhm.
Aber es ist schon in Österreich nach wie vor Thema, ja.
Aber jetzt hat dieser Titel sozusagen nicht motiviert. Was hat die motiviert, eine Psychotherapieausbildung?
Mich hat einfach das Studium selber interessiert, ja.
Mhm.
Wie, mit welcher Symptomatik, welche Symptomatik entwickelt der Mensch mit welchen Problemen?
Mhm.
Und wie kann ich demjenigen dann auch behilflich sein, um, dass es ihm wieder halbwegs besser geht, ja.
Mhm. Mhm. Also die Unterstützung.
Oder ganz geheilt. Es ist eigentlich dieses Miteinander, wie tun wir denn miteinander, ja? Es ist ja ein Miteinander, ja.
Mhm.
Ich heile ihn ja nicht. Ich helfe ihm nur, vielleicht ein paar Steine aus dem Weg zu räumen oder ein paar Kerzen irgendwo aufzustellen, wo er in eine finstere Ecke nicht hinschaut sonst, ja. Und das ist schon das, was mich jedes Mal so fasziniert und überrascht, weil ich habe dann immer die Frage gestellt, was war denn das Ausschlaggebende, wo es das so quasi eine neue Sicht oder einen neuen Weg für sie bedeutet hat. Und da sind Sachen gekommen, von denen ich nie gedacht hätte, ja, dass Menschen mir Rückmeldung gegeben haben, was hilfreich war.
Ja. Und was war für dich so einer der schönsten Momente?
Einer der schönsten Momente sind immer schöne und wunderbare Momente, wenn du siehst, dass die Menschen wieder weitergehen können, befreit und mit wenig Schmerz oder weniger im Rucksack und Freude im Leben wieder und Genuss haben und das Dasein eigentlich so leben können, wie sie es gerne leben, ja. Mhm. Darum geht's eigentlich ja, dass jeder seinen oder ihren Weg gehen kann, ja.
Ja.
Und das mit Freude und mit Kraft und mit Interesse auch und den eigenen, irgendwo sozusagen den eigenen Auftrag erfüllen kann, ja.
Mhm.
Diese Erfüllung oder Self-Fulfillment in Englisch, aber wie nennt man denn das in Deutsch?
Selbstverwirklichung.
Ja, genau, Selbstverwirklichung, ja. Selbstwirksamkeit, so heißt das schöne Wort, okay. Ja.
Ja, die Selbstwirksamkeit also, erleben können.
Ja, das ist, glaube ich, etwas, woran viele auch darunter leiden, gell? Weil sie, das sieht man ja an der Lust zum Arbeiten. Ja? Ich bin manches Mal etwas fassungslos. Nein, ich will nicht mehr. Und diese, weil ich das von meiner Seite nicht kenne. Ja.
Ja.
Ich habe dann, wenn mir etwas so quasi, wo ich das Gefühl gehabt, so, nicht, dass es mich langweilt, aber es wird zur, es wird Alltag. Mhm. Dann habe ich mir immer was Neues dazu gesucht.
Mhm.
Ich bin dann in der Erwachsenenbildung relativ früh auch hineingekommen. Und dann habe ich Seminare gehalten, dann habe ich die Therapie gehabt, dann habe ich dann im Verein geholfen, dann habe ich EU-Projekt gemacht, dann habe ich in der Lehranstalt unterrichtet und also immer irgendwo neue Impulse dazu genommen,
ja.
Um das Ganze etwas für mich selber das Leben einfach interessanter zu gestalten. Aber das hat natürlich manchmal 50, 60 Stunden Wochen auch ergeben. Mhm. Ja. Ich habe aber gewusst, okay, das ist jetzt 2-3 Monate und dann habe ich es wieder ein bisschen lockerer, ja.
Ja.
Das war immer so ein oder ich hau einmal ab 3 Wochen, ja, dazwischen. Das sind schon Erfahrungen, die ich mir gemacht habe. Das war sehr gut. Das war gescheit, ja.
Mhm. Da warst du dann auch mutig, oder? Weil 3 Wochen auf einmal abhauen, das war wahrscheinlich nicht so üblich auch, oder?
Na, eh nicht. Und ja. Mir, so quasi, wir bleiben zurück. Und wie soll man das allein? Und ich sage, ja, was jetzt? Ja, schaut, tut's einmal.
Mhm.
Und das sind immer gut gegangen. Das ist nie Gravierendes davor gekommen. Also man fordert ja dadurch auch die anderen und fördert sie. Ja.
Das heißt, das gute Team ist, genau, man fördert sie und das gute Team ist auch dann nur super, wenn es ohne Führungskraft einmal auch ein paar Wochen zurechtkommen kann, oder?
Genau. Mhm. Das war erstaunlich, wie ich dann mit erst, also das war 2 Jahre, 3 Jahre vor meiner Pensionierung, also mit 57, habe ich mir gedacht, so, jetzt will ich eigentlich einmal noch irgendwas Neues starten. Mhm. Dann habe ich bei Ärzte ohne Grenzen beworben, ja. Mein erster Einsatz hat gleich 9 Monate gedauert.
Wahnsinn.
Und ich hab alles vorbereitet. Ich habe so quasi einen Ersatz statt mir. Wir haben natürlich einen finanziellen wirtschaftlichen Geschäftsführer, habe ich ja natürlich dazu gehabt.
Mhm.
Und Sekretariat gab es und so weiter. Und dann habe ich gesagt, liebe Leute, ich bin 9 Monate weg.
Wo warst du dann 9 Monate?
In Papua-Neuguinea.
Mhm.
Und ja, und ich kam zurück und alles ist noch gestanden und alle waren nur da. Und alle. Und das ist gleichzeitig für mich nie, für manche wäre das enttäuschend. Und ich habe gehofft, dass es ohne mich nicht geht. Ja. Für mich war das immer eine totale Befreiung.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und auch stolz, Schulterklopfen. Ja. Hast die Leute gut, die haben sich gut miteinander geschafft. Ja.
Diese Selbstständigkeit und, zu haben und nicht so abhängig von dir zu sein.
Genau,
oder?
Die können die Verantwortung auch tragen. Ja. Die können miteinander.
Ja.
Und das war dann der Auslöser, dass ich gesagt habe, so, und jetzt bleibe ich einmal ein halbes Jahr da und dann gehe ich wieder.
Wo bist du dann hingegangen?
Ja. Wann war das? Glaube ich, dreiviertel Jahr später bin ich dann in den Irak.
Mhm. Ja. Und immer als Psychotherapeutin, oder?
Immer als Psychotherapeutin, ja. Und da bin ich dann auch wieder 9 Monate geblieben.
Mhm.
Das war ein ganz etwas Besonderes, ein Remote-Programm. Ja. Ein erstmalig mit MSF, mit Ärzte ohne Grenzen. Weil der Krieg im Irak ja nach wie vor war. Ja,
ja. Das heißt, du warst 2011. Dort wie Krieg vor Ort.
Also Ende des, also gerade wie die Amis angefangen haben abzuziehen, aber die Zerstörung pur und alles noch. Das heißt, wir waren wir sind stationiert gewesen in Jordanien, in Amman, sind dann aber immer, wenn es irgendwie möglich war, nach Bagdad geflogen.
Mhm. Ja.
Und haben dort schon auch aufgebaut gehabt mit 3 Krankenhäusern, Mental Health Counselor, so quasi, die am Anfang schon so quasi ihr erstes Training hatten.
Ja.
18 Stück. Und wir waren ein Team von 3 Mitarbeitern. Haben über Videokonferenzen damals schon die Supervision, teilweise Training gemacht. Und sie kamen, also diese 18 Leute kamen dann in 2 Tranchen dann auch immer nach Jordanien für ein 2-wöchige Intensivtraining.
Das war so eine Art Train-the-Trainer. Also die sind dann wieder weitergegangen und haben den Leuten das weitergegeben?
Nein, die waren selber erst in Ausbildung.
Okay, aber die waren in, also ihr habt die ausgebildet, die dann danach wieder weiteren Leuten helfen.
Nein, die haben selber müssen einmal lernen, was ist Mental Health Counseling.
Ja, okay.
Ja.
Okay.
Also das waren alles very beginner.
Mhm.
Und man hat natürlich geschaut von den unterschiedlichen Schiiten, Sunniten, Fallujah, Hochburg und dergleichen, Yarmouk und das war wirklich sehr intensiv und ich war fürs Training zuständig, weil ich auch Diplom in Erwachsenenbildner habe.
Aha.
Ja. Also, so fällt's mir dann immer wieder rein.
Ja.
Und somit habe ich das komplette Training, ein komplettes Curriculum entwickelt. Ja. Und für MSF, weil das neu war.
Ja.
Und es ist gut gelungen, gut angelaufen. Ich habe einen irakischen Psychiater auch in meinem Team gehabt und einen italienischen Psychologen.
Mhm.
Aber ich war der Boss sozusagen.
Ja.
Und das haben sie erst einmal müssen ein bisschen verkraften, die 2 Machos. Ja. Aber sie haben die Wirksamkeit erlebt und erfahren, ja.
Und das hat sie dann wahrscheinlich überzeugt.
Und das hat sie überzeugt, Ich habe die 2 auch in der Mission gemacht.
Mhm.
Sie haben mich unterstützt beim Training und dergleichen. Und es war ein ziemlich intensives Arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. War sehr intensiv. Weil du alles auch mit Dolmetsch gemacht hast, gell?
Mhm.
Und einige konnten sehr gut Englisch, Gott sei Dank, aber viele haben natürlich auch mit Englisch Probleme gehabt. Aber es waren sehr intensive Zeiten.
Was hast du da für die mitgenommen?
Da habe ich mitgenommen, also manche Vorurteile darf man einfach ignorieren. Im Sinne von Vorurteilen, weil mein irakischer Kollege hat gesagt, Margareta, beim Training, ich habe natürlich auch unterschiedlichste Spiele verwendet, unterschiedlichste Themen zu bearbeiten, damit das Ganze aufgelockert wird und spielerisch auch und gelacht und miteinander viel mehr gemacht wurde. Und dann habe ich gesagt, ich brauche Bälle und ich brauche diese und jene Sachen. Ja. Und er, no way, Ball spielen mit dem Psychiater, mit dem, no way, Margareta, das darfst du auch nicht machen mit dem, Und ich hab's mir gedacht, das gibt's nicht, ja, das glaube ich nicht. Wieso sollen Iraker, die sein ja genauso, haben Spaß am Leben, im Gegenteil, und warum soll das nicht mit Spaß auch gehen, ja? Die Komplexitätstheorie mit verschiedenen Bällen ihnen in Erfahrung zu bringen, ja. Was ist da jetzt falsch? Im Gegenteil, sie haben es so genossen.
Ja.
Ja? Sie haben es wirklich genossen. Und also ich habe nur perfektes Feedback gekriegt von allen.
Mhm.
Die ersten 3 Tage Widerstände zum Umfallen. Ja.
Von den Teilnehmenden?
Von den Teilnehmenden.
Wow.
So quasi, ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, was sie brauchen. Du kommst aus dem Westen. Wir sind hier und wir haben eine alte Kultur und wir wissen ja schon seit Jahrtausenden, was los ist. Und du weißt ja gar nicht, was zu uns für eine Leute kommen und so weiter. Also genau dieser so quasi Machtkampf.
Ja.
Ja. Und ich habe gesagt, na kommt's nur, liebe Leute. Ich kämpfe gerne mit euch. Kämpf mal.
Mhm.
Ja. habe ich ihnen einmal, habe ich gesagt, okay, dann tut's einmal, ihr zwei hinschreiben, was der Unterschied ist zwischen unseren Kulturen. Schreibt's auf, was du glaubst, dass ich nicht in unserer Kultur kenne. Und lauter solche Sachen. Ich habe sie einfach mal auflisten lassen, ja.
Das heißt, du bist im Konflikt nicht aus dem Weg gegangen, sondern Nein. hast dich ganz aktiv gestellt, gell?
Ja, genau. Und dann waren Situationen da, also nach 3 Tagen, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in den Pausen rausgegangen, ich habe gegen Bäume getreten, ich habe gegen Mauern getreten, 5 Zigaretten auf einmal geraucht, weil ich mir gedacht habe, so, meine Lieben, ja, wie kriege ich euch dazu, dass ihr lernfähig werdet endlich, ja? Ja. Und nicht nur im Widerstand. So diese Angst, ich würdige sie nicht oder wertschätze ich sie nicht, gell? Also das war einfach ein reines Gefühl, da hängt mit dem Krieg natürlich zusammen, wieder der Westen mir ist, ne? Die Arme ist auch, man. Das habe ich voll mitgekriegt, aber ich habe es auch mich gestellt. Also ich habe mir gedacht, das nutzt jetzt nichts, wenn ihr da jetzt wehleidig ihnen Streicheinheiten gebe. Nein, die wollen es jetzt wissen, ja.
Wie hast du es dann gelöst, die Situation?
Also ich habe mit ihnen einfach Selbsterfahrungsübungen gemacht. Ja. Sehr viel Selbsterfahrungsübungen am Anfang. Da haben sie auch so quasi, die wollten einfach nur Rezepte, wie ich. Was man tut, wenn eine Mutter kommt und über ihr Kind klagt, dass es ins Bett macht. Was sollen sie dann machen? Da habe ich gesagt, weiß ich nicht. Was heißt, weiß ich nicht? Da habe ich gesagt, wenn ich nicht weiß, was das Kind erlebt hat oder diese Mutter, ja, dann kann ich denen ja nicht die Beziehung irgendwie, ich muss einmal eine Beziehung herstellen, dass die überhaupt annehmen von mir irgendwas, ja. Ja, man fragt sie halt. Ich sag, du, woher ist also, und dann, wie, genau, und dann hab ich gesagt, ja, aktiv Listening. Habe ich gesagt, okay, machen wir gleich einmal aktiv Listening. Wie machen wir denn das, gell? Und dann nach 5 Minuten mit einer, zeigt hinten eine auf und sagt, wie lange muss ich das jetzt machen? Ja, Wahnsinn. Also da, und solche kleinen Dinge, ja. Und an diesen kleinen Dingen haben sie dann gemerkt und langsam sind sie dort gelandet, wo sie dann die Erkenntnis hatten. Hallo, ich brauche das. Ich brauche viel davon, ja. Und sie weiß, was sie braucht. Ja, und sie kann das. Also das war wirklich mühsam. Also eigentlich habe ich sie von dem Ross runterholen müssen, ja.
Ja.
Das war eine sehr, sehr viel Kraft gebraucht, ja. Aber ja, wir haben auch lachen können und miteinander gute Zeiten gehabt und überhaupt dann beim Folgetraining und so weiter und einmal war in Irak, wie es dann schon gegangen ist, war im Irak einmal 3-4 Tage mit ihnen gemeinsam, aber es war natürlich eine sehr angespannte Situation, weil ich jederzeit immer mit Security und immer jederzeit so pack dann Taschel und renn mal, ja.
Und was hat die da motiviert, da jeden Tag aufzustehen und das zu machen? In so einer gefährlichen Umgebung auch noch dazu, weißt?
Ja, die Gefahr nicht als solches gegeben, gesehen, ja. Also ich kann mich erinnern, einmal eine blöde Geschichte. Wir sind auch zu einem Checkpoint, weil wir gerade, das war dann schon, wie wir mehr in Bagdad sein konnten, weil wir dann ein Haus mieten konnten, nach Weihnachten war das. Und da sind meine beiden Kolleginnen, die eine Inderin, die war Psychologin, und noch eine andere Kollegin, die war Anthropologin, genau. Die war aus Lateinamerika, ja. Beides eher mit einer dunkleren Haut. Und dann sind wir ohne Security, ja, halt. Wir haben als Security immer ein zweites Auto gehabt, zu einem Checkpoint, damit wir ins Krankenhaus hinein können. Und dann hat der am Checkpoint gesagt, wo ist euer Security? Und gesagt, wir haben keinen. Das sagt, ob wir einen Vogel haben, ja. das ist nicht üblich. Die Security hat da jeder, der irgendwo in, wir haben ja in der Green Zone gewohnt.
Ja.
Aber jeder hat dort einen Security Service gehabt, mit Schießgewehren, mit allem drumherum, ja. Und dann hat einer hat gesagt, was ist mit Kidnapping? Ich hab gesagt, keine Sorge. Und dann macht die Sui hinten, die Inderin, mit der ich mich super gut verstanden habe, einen Scherz und sie gesagt, na ja, das ist ja nicht das Problem, wenn sie jemanden kidnappen, dann eh nur die Margareta und dann Lösegeld davon, weil die ist weiß. Wir zwei Dunkelhäutigen, wir werden eh gleich erschossen.
Was?
Dem ist das Ladenlobby gefallen, gell?
Ja, aber in so einer Situation dann auch den Humor bewahren, gell?
Ja, Leben ist lebensgefährlich. Ja.
Ja.
Du kannst jetzt nicht wegen jedem Ding die du hast natürlich die Sicherheitsmaßnahmen und Ärzte und die ganzen hat wirklich super auf uns aufgepasst. Es ist keine Frage, ja. Aber Arbeit ist Arbeit, ja. Und wenn es geht und die Sicherheitssituation es erfordert und ja, leider 5 Minuten nachdem wir durch diesen Checkpoint und ist der in die Luft geflogen.
Das ist Wahnsinn. Also es war schon sehr mutig von dir, dorthin zu gehen, gell?
Ja, aber wir mussten in das Krankenhaus rein, ja, das ist keine Frage. Und immer mit diesem Kopf Cover und schwarzen Kittel, gell? Und die Mädels haben ja gewusst, was das für Qual für mich ist, ja. Und im Krankenhaus drinnen, weil ich habe sie ja supervidieren, ich habe sie ein bisschen zuhören, wenn sie dann Klienten gehabt haben, um mal zu schauen, wie tun sie weiter, ja, damit ihnen nachher das sie Gespräch zu führen, die Begleitung zu machen und so weiter. Und die haben dann immer gesagt, Margareta, take off this coffee, no, this is a real. Habe ich gesagt, okay, wunderbar, danke. Und wo kann ich eine rauchen? Und mach da das Fenster auf, der Security geht mit dir oder so. Ja. Also es sind dann so wunderbare Freundschaften entstanden, gell? Und also ein vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis, ja.
Und der gegenseitige Toleranz,
ganz, ganz großartig gewesen, ja. Ja. Viele Sachen erlebt, viele Sachen gesehen und auch so starke Frauen dann auch kennengelernt, in Yarmouk, die psychiatrische Krankenschwestern und so weiter, die absolut einfach nur überfordert waren vom ganzen System, gell?
Ja.
Wo man gesehen hat, also, sie täten gern mehr, ja. Und täten gern viel mehr Frauen aufschreien, ja. Aber wie, ja? Oder auch Männer. Ich habe 2 solch wunderbare Mental Health Counselor gehabt, gell. Also solche Schätze, ja, so sensible, empathische Männer, die gesehen haben, wo das Dilemma, Margareta, was soll ich denn machen? Ich arbeite immer wieder auf der Entbindungsstation, gell, wo Frauen frisch und es tut mir so im Herzen weh, wenn die Frauen, die nur Mädchen entbunden haben, ignoriert werden und im Bett liegen und diejenigen, die Buben entbunden haben, die werden behandelt wie König. Und die machen sich gegenseitig auch noch fertig. Und die Schwiegermütter sowieso, ja. Es sind nicht die Männer gewesen, die Frauen da irgendwie, was du hast, nur ein Mädel. Nein. Ja. Sagt, was soll ich denn tun? Ich kann das schon lange nicht mehr anschauen. Jede Woche schmeißt eine ihr frisch geborenes Mädel beim Fenster raus.
Unglaublich.
Ja. Das sind solche Realitäten gewesen, ja. Und dann, was soll ich denn tun und was mache ich denn? Und dann habe ich gesagt, Gruppen. Mach mit den Gruppen.
So Gruppengespräche sozusagen.
Gruppengespräche. Holst die ganzen Schwiegermütter oder Stiefmütter oder holst zusammen, ja. Und dann die Männer dazu auch und dergleichen Dinge. Und dann noch 2 Monaten hat er mal eine Videokonferenz 1000 Küsse geschickt, weil es einfach dann funktioniert hat, weil er es geschafft hat, mit ihnen irgendwie ins Gespräch zu kommen, ja. Das sind so viele Dinge, gell, die so kleine, aber herrliche Sachen sein, ja.
Ja, so Momente, die einfach auch
berühren, oder? Und wieso macht man weiter?
Ja.
Weil man sieht, es bringt, man braucht ein bisschen Geduld, man braucht Kraft und Energie, und man braucht oft die Wut und den Zorn, ja. damit. Und das muss man auch zulassen, weil bei mir weiß ich immer, Wut und Zorn ist bei mir immer ein Zeichen der Intuition, dass das stimmt. Mhm. Ja, was ich da spüre.
Ja.
Und deswegen nehme ich das auch gar nicht irgendwie zurück. Ja, in solchen Sachen habe ich bei meinen Training habe ich dann noch am dritten Tag gesagt, so, entweder ihr akzeptiert jetzt, dass ich die Trainerin bin hier, ja, oder ihr packt eure Koffer und fahrt heim.
Mhm.
Aus Armen.
Ja.
Ja.
Also das ist schon wichtig, ihnen auch mitzuteilen, ja.
Ja.
Also, weil bescheißen, ich meine, wir Ärzte ohne Grenzen schmeißt das Geld ja nicht beim Fenster raus für Leute, die das Problem war, dass wir da nicht uns die Leute aussuchen durften.
Mhm. Sondern die wurden ausgewählt, ja.
Die wurden vom System ausgewählt, ja.
Aber ich finde das, was du gesagt hast, total wichtig, nämlich diese Emotion darf am Arbeitsplatz oder darf im Arbeitsleben Raum haben und sie soll auch Raum haben, oder?
Mhm.
Also geht nicht darum, dass man jetzt andere gegenüber aggressiv ist, aber dass man seinen eigenen Gefühlen zuhört und weil die sagen an dem Weg, oder?
Ja, ja. Man muss gut unterscheiden, was ist jetzt Ego? Ja? Was ist jetzt Ego und wo ist berechtigte Wut und Zorn basierend auf etwas, was man Gutes tun will, ja? Und es einem nicht ermöglicht wird oder einen barrierenfrei erfüllt. Das hat nichts mit mir als Person zu tun, ja, mit meinem Ego, ja, sondern das hat damit zu tun, liebe Leute, ich bin da, um den Menschen, mit denen ihr etwas zu helfen könnt.
Ja, genau.
Ja, und nicht, weil ich dann Medaille kriege, im Gegenteil, ja.
Ja.
Ich riskiere mein Leben, damit ich euch etwas beibringen kann, damit ihr den anderen helfen könnt, ja.
Mhm.
Und es gab auch wunderbare Momente dann beim letzten Training, da kam vom Ministerium, Wissenschaftsministerium aus Bagdad mit ihrer ältlichen Mutter, weil die konnte sie nicht alleine lassen in Bagdad. Und sie kam und hat 2 Tage an meinem Training teilgenommen und die war so fasziniert und so hin und her gerissen. Und die wollte mich unbedingt für ihre Universität haben. Und sagt, sie zahlen mir und ich soll in Bagdad bleiben und ein Institut gründen und alle möglichen Dinge. Und dann, das ist natürlich auch schon eine große Anerkennung, wenn du siehst, dass andere Menschen den Unterschied einmal erkennen.
Ja.
Wie ist mein Training als Erwachsenenbildner?
Mhm.
Und dem, was an der Universität sitzen und Vorträge halten, ja.
Aber du bist dann nicht in der Universität in Bagdad gelandet, oder schon?
Nein, bin ich nicht. Also, das habe ich mir verkniffen, ja.
Da hast du gesagt, nein, das ist nicht deins.
Nein. Wenn die Geld machen hätten wollen, ja, dann wäre ich in Amman geblieben, ja. Dort habe ich durch Freunde und so weiter Leute von der UN kennengelernt auch. Und auf einmal hätte ich 20 Privatpatienten gehabt mit gutem Geld, ja.
Ja.
So ist es nicht. Weil es auch genau nur Psychologen gegeben hat, wo du hingehst und die geben dir einen Tipp und einen Ratschlag. Mhm. Genau dieses systemische Denken und Frage stellen und die Leute selbstständig auf sich selber und andere Teile kennenlernen und anders denken lernen und so weiter. Also das ist komplett neu in diesen Ländern, ja, gewesen. Also da wäre ich wirklich reich geworden in kürzester Zeit.
Aber da hast du dich dagegen entschieden?
Ich habe mir gedacht, nein, es geht nicht um reich werden in meinem Leben, ja. Das ist nicht Thema, ja. Ich habe so viel, ich kriege so viel geschenkt, ich kriege so viele Geschenke und so viele Zuwendungen von so vielen Menschen, die mir in meinem Leben einfach so geholfen haben, ja.
Ja.
So, das ist immer so gekommen, ja. Dass ich auch, glaube ich, daher auch dieses Vertrauen immer irgendwo gehabt habe. Das ist das gesunde Selbstvertrauen, wenn man so schnell sagt.
Mhm.
Ja.
Was möchtest du der Generation mitgeben, die jetzt noch voll im Arbeitsleben steht?
Dass sie wirklich sich gut überlegen, ob die Arbeit, die sie jetzt machen, ihnen Freude macht.
Mhm.
Ja. Dass sie wirklich einmal reflektieren, ob ihnen die Arbeit Freude macht. Und wenn nicht, dann langsam ausschleichen und was anders suchen. Eben verschiedene Dinge hineinschmecken. Heutzutage ist das so selbstverständlich eh schon, ja.
Ja.
Und viele höre ich immer wieder, die so quasi vorher wirklich hohe Positionen im Management oder weiß Gott was gemacht haben, viel Geld verdient haben, plötzlich aussteigen und im Sozialbereich tätig sein wollen, weil sie die Sinnhaftigkeit hinterfragen. Ja?
Mhm.
Weil durch irgendeinen Live-Event ein anderer Blickwinkel eröffnet wird. Ja?
Mhm.
Was ist denn wichtig im Leben? Ja? So das, diese banale Frage, ja. Was ist wichtig im Leben, ja?
Ja.
Und darüber haben wir auch gedacht, also das ist, und mutig sein, ja. Na, wenn ihr das, mutig, Mut, bitte seid mutiger, ja. Man hat ja nur das eine Leben, was denn jetzt, ja.
Ja.
Ich komme nicht mit Mut dann beim nächsten Leben auf die Welt mit 3 Kilo, ja. Das wird's nicht geben, ja. Vielleicht doch. Keine Ahnung.
Aber sein Leben soll zu nutzen sozusagen.
Zu nutzen und seine Ressourcen, seine eigene große Palette an Fähigkeiten. Ja, ich vergleiche das manchmal wie mit einem Klavier. Ja,
mhm.
Wenn ich eine Taste nicht gedrückt habe, dann weiß ich gar nicht, wie sie klingt. Ja,
mhm.
Und ich denke mir, wir haben so viele Fähigkeiten, ja, und so viele Möglichkeiten auch, die wir einfach vergeuden, ja, nie zum Klingen bringen, ja. Und das finde ich total schade, ja.
Mhm.
Ich meine, das sind unser lieber Herr Jesus schon gesagt, mit Talente. Was ist mit den Talente? Was hast du denn damit angestellt, ja? Und das ist für mich eine wunderbare Metapher. Am Lebensende fragt, was hast du mit deinen Talente gemacht? Du fragst eh selber, ja.
Ja.
Hätte doch und hätte ich wäre, ja. Nux, nachgereicht wird nicht.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das ist so so auch ein wesentlicher Teil, damit man das rechtzeitig checkt. Nicht Angst zu haben, also, was weiß ich vom Ende oder was weiß ich, sondern, ja, ich will sehen, was passiert.
Mhm.
Ja. Trau dich mal rein, ja.
Trau dich rein ins Leben.
Ja. Mhm. Eben. Von anderen, von unseren Regelungen und so weiter gelebt zu werden. So eine langweilige Sicherheit, ja.
Ja.
Das finde ich Verschwendung, ja.
Danke, Margareta. Ich würde das jetzt so stehen lassen.
Schön, dass du heute dabei warst. Willst du mit Rückblick auf dem Laufenden bleiben? Dann melde dich gern zu meinem Newsletter an und erhalte die Info, sobald die neue Folge veröffentlicht wird. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis bald, deine Marie.